Da gibt es Leute, die pflegen die Nacktgärtnerei, da gibt es andere, die zählen irgendwelche Vögel für Stunden und Aberstunden. Andere machen Glockenläuten zu ihrem Hobby.
Wenn du also ein Hobby hast, hast du schon etwas, was du in der Woche immer machen willst, worauf du dich freust. Es ist egal, ob die anderen das als schwachsinnig empfinden oder nicht. Deshalb sollte man das vielleicht nicht unterschätzen. Und Menschen, die keine Hobbys haben, neigen dann dazu, sich im Alter zu langweilen. Also sie können mit sich kaum etwas anfangen.
Gysi gegen
Gutenberg. Gysi gegen
Gutenberg.
Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast, wie ich ja immer sage, Gysi gegen Gutenberg. Ich freue mich, dass mein Gesprächspartner auch zugeschaltet ist. Wir sitzen uns heute leider nicht direkt gegenüber. Das liegt auch an der Entfernung, wie wir untergebracht sind. Er sitzt in Helsinki, ich in München. Alles verkehrte Welt macht nichts. Meine Frage an dich, Karl Theodor, was hast du denn Besonderes erlebt, zum Beispiel in Finnland oder wo auch immer in der letzten Woche?
Ich habe etwas in der Stadt, wo du gerade bist, erlebt, in München. War am Bahnhof, hätte den Zug nach Österreich nehmen sollen. Diese Geschichte habe ich letztens schon mal woanders geteilt gehabt, aber sie ist trotzdem so erstaunlich, dass ich es gerne hier nochmal mache. Und habe viel zu viel Gepäck dabei gehabt und war natürlich 74 Minuten zu früh für meinen Zug. Also faktisch war natürlich der Zug 74 Minuten verspätet, aber ich versuche es mittlerweile immer so zu sehen, dass man irgendwas für seine Pünktlichkeit dabei tut. Und habe ein bisschen Zeit gehabt, habe schweres Gepäck und sollte dieses Gepäck irgendwo unterbringen und unterstellen, um noch ein bisschen rumlaufen zu können. Bin zu den Schließfächern gegangen, um dort festzustellen, dass Schließfächer in Deutschland eine der letzten Hochburgen unserer Bargeldmanie sind. Und natürlich hatte ich jetzt nicht die 6 Euro in Kleingeld in meinen Hosentaschen stecken und hatte überhaupt kein Bargeld dabei zu diesem Zeitpunkt, was natürlich ein großer Fehler war. Bin zu einem Geldautomaten im Untergeschoss gelaufen, woraufhin man dann für 100 Euro erstmal 5,50 Euro Bearbeitungsgebühr abdrücken darf, wo man sich auch immer wieder fragt, für was das eigentlich letztlich verwendet wird, wahrscheinlich für die Weihnachtsfeier der Filialen dann. Und habe einen 100-Euro-Schein bekommen, mit dem ich natürlich auch nichts anfangen konnte für mein Schließfach. Sehe nebendran einen Kiosk und gehe zum Kiosk, kaufe mir dort einen Kaugummi, weil ich ja nur ein paar wenige Münzen brauchte, und bekomme allerdings jetzt nicht 6 Euro zurück, sondern 1,20 Euro oder 1,30 Euro und frage dann den Verkäufer in dem Kiosk sehr höflich, ob er denn so freundlich wäre, mir nochmal 5 Euro doch bitte auch nochmal in Münzen zu wechseln. Wo der einfach nur sagt, nö. Und habe gesagt, bitte? Nö. Und da habe ich gefragt, aber warum denn? Entschuldigung. Ja, Sie brauchen das wohl sicher für die Schließfächer. Das ist mir schon klar, aber wir sind hier kein Wechselbüro. So, in dem Tonfall. So, und dann hat Sinten eine eilig gehabt und wollte drankommen. Daraufhin habe ich beschlossen, okay, jetzt mache ich Folgendes. Ich stelle mich einfach nochmal an und kaufe mir nochmal einen Kaugummi. So, bin ich wieder hin, habe mir wieder einen Kaugummi gekauft, um irgendwie auf die 6 Euro zu kommen. Kam dann hin, hat er mich blöd angeguckt. Und dann habe ich ihm, glaube ich, gesagt, können Sie mal, wollen wir das jetzt nicht abkürzen? Wollen Sie mir nicht jetzt vielleicht gleich das Kleingeld geben? Hat wieder gesagt, nö. Habe ich mich nochmal angestellt und dann hat er dann, hab ich dann am Ende gefragt, ob er mir die Kaugummis mit Melonengeschmack empfehlen würde. Hat er mich gefragt, warum. Weil er gesagt hat, weil Sie gerade so aussehen, als ob Sie welche mit Zitronengeschmack gefuttert hätten. Am Ende hatte ich mein Kleingeld, hatte meinen Koffer unterbringen können. Aber es hat einmal mehr gezeigt, erstmals die Umgangsformen, die man manchmal an manchen Orten in unserem Land noch hat. Und zum Zweiten doch schon erstaunlich, wie sehr wir aus Bargeld noch angewiesen sind.
Ja, es ist leider ein bisschen eine Manie bei uns, dass jeder auf seine Art meint, für eine bestimmte Ordnung sorgen zu müssen, selbst wenn er dafür gar nicht zuständig ist. Aber das ist nicht so einfach loszuwerden. Heute wollen wir über Hobbys sprechen, auch über Leidenschaft sprechen, auch darüber, wie wichtig eigentlich Hobbys sind im Leben eines Menschen. Und es gibt ja unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Traditionen. Wir sind ein führendes Land, was Hobbys betrifft. Japan ist ein führendes Land, an der Spitze steht Dänemark. Länder wie Spanien und Italien liegen da eher weiter hinten. Die treiben das nicht so mit den Hobbys. Und,
weißt du, woran das liegt? Ich meine, jetzt könnte man natürlich überspitzt sagen, haben wir zu viel Zeit, arbeiten wir zu wenig? Also wenn wir für den Hobbys sind, haben wir zu viel Zeit? Oder in Spanien-Italien kann man sich noch ein bisschen aus der Tradition vorstellen, weil es einfach so heiß ist und die Leute sich lieber hinlegen, einfach mal in der Hitze, anstatt sich jetzt auch noch mit Fußball mittags zu beschäftigen beispielsweise.
Aber ich glaube, das fängt ja schon in der Kindheit an. Also die meisten haben irgendein Hobby in der Kindheit. Ich hatte mal einen Freund, der sammelte Steine, also aller Farben, aller Qualitäten. Ich konnte mit denen gar nicht anfangen. Aber bei ihm entstanden so leuchtende, leidenschaftliche Augen. Und die merkwürdigsten Hobbys, das müsstest du eigentlich besser wissen als
die,
ist.
Die Briten, soll es die ja Engländer, die spinnen komplett.
Ja,
die,
ja
also, die Briten, also durch Spinnen sie nicht, also muss ja mal vorsichtig sagen, was man sagen, aber im Sinne von Asterix, die spinnen die Römer, also was die Hobbys anbelangt bei den Briten, da gibt's Leute, die pflegen die Nacktgärtnerei, da gibt's andere, die zählen irgendwelche Vögel für Stunden und Aberstunde, andere machen Glockenläuten zu ihrem Hobby. Und sogar Wargames, also Kriegsspielen ist immer wieder ein Hobby, auch in England. Also nicht alle über den Kamm scheren, aber die Briten sind schon lustige Vögel, was das anbelangt. Da muten unsere deutschen Leidenschaften doch geradezu dramatisch langweilig dagegen an. Also wenn bei uns wird dann immer genannt? Gartenarbeit und es gibt Leute Modellbau und die Briefmarken und manche kochen gerne. Aber im Vergleich zu den Briten sind wir wirklich bodenlos langweilig.
Ja, also es gibt ja weltweite Hobbys. Das ist, glaube ich, sind die Briefmarken, das sind die Münzen. Was gibt es denn da noch? Wo man so sagen kann, das gibt es eigentlich in jedem Land. Leute, die Autogramme sammeln, das gibt es auch.
Die machen ja, das oder man geht ein bisschen weiter und macht, also jetzt mal unabhängig von Sport und solchen Sachen, da können wir auch noch drauf kommen, weil ich ja wirklich brennend interessiert bin, welchen Sportarten du so gerne nachkommst. Aber natürlich etwas, was früher überlebenswichtig war und heute oftmals industriell gemacht wird, ähnlich, ist Angeln und Jagen, nicht? Also das ist etwas, was auch über die ganze Welt verteilt ist. Wobei bei Fischen und Rehen ist Angeln und Jagen eher ein traditionell mit Vorurteilen belastetes Hobby, wenn man es aus deren Sicht sehen möge. Aber
also
es ist schon interessant, Anglern wie sich die Mentalität einer Bevölkerung dann einfach in den Hobbys wieder niederschlägt, ne?
Also bei den Anglerinnen und Anglern habe ich immer folgenden Eindruck. In der Regel haben sie eine Partnerin oder einen Partner, die viel erzählen. Und die lieben das Angeln, um ihre Ruhe zu finden. Die Fische sind gar nicht so wichtig. Also zumindest habe ich einige kennengelernt. Das ist dann für sie, dann stehen sie im 2 Stunden da. Keiner spricht auf sie ein. Sie können einfach so in Ruhe nachdenken und dabei vielleicht noch einen Fisch angeln. Das finde ich ganz spannend. Ich war einmal angeln mit meinem Freund Jan Korte. Und das war wirklich witzig, weil er hat mir das gezeigt, wie man das macht. Also ich war ja nun absoluter Laie und dann standen Profis 200 Meter entfernt und die angelten keinen Fisch und wir angelten immer einen Fisch nach dem anderen. Und dann rückten die immer näher heran bis auf 50 Meter, aber erfolglos. Aber es ist nicht mein Hobby geworden. Also ich habe es einmal gemacht. Ich bin immer neugierig. Ich möchte mal so bestimmte Dinge ausprobieren. Was hast du für ein Hobby gehabt als Kind?
Ah ja, auch interessant, ob das dann bleibt, nicht? Ein Kindheitshobby, ob einem das dann erhalten bleibt. Ich habe Sport in unterschiedlicher Form als Hobby gehabt. Ich habe erbärmlich schlecht Fußball gespielt, aber mit ganz großer Begeisterung und das auch noch relativ lange, bis ich dann irgendwann mal beim TV Guttenberg gelandet bin. Zunächst war ich in Oberbayern, einem Fußballverein, wollte unbedingt Torwart werden. Dann haben wir gegen Rosenheim 12-0 verloren, als ich im Tor war. Dann habe ich beschlossen, dass vielleicht Torwart jetzt nicht wirklich ganz mein Hobby ist und bin dann irgendwann ins Mittelfeld ausgelagert worden, konnte da nicht ganz so viel Schaden anrichten. Und als ich in Guttenberg dann spielte, auch noch während meiner Studienzeit, hatten natürlich viele auch eine besondere Freude, mir gelegentlich mal gegen den Knöchel zu hauen, weil sie die Idee, dass jemand in einem Verein spielt, der so heißt wie er, also mein Heimatort heißt Guttenberg, fanden die irgendwie dann auch seltsam. Und ich habe allerdings wirklich so begabt Fußball gespielt, dass als ich aufhörte, der Fußballverein prompt im nächsten Jahr aufgestiegen ist. Also das zeigt dir, wie schlecht ich Fußball gespielt habe, aber tatsächlich mit wirklich ganz großer Begeisterung. Was sich bei mir durchgesetzt hat, ich habe immer eine gewisse Leidenschaft, wird dich vielleicht wundern, aber für Pferde gehabt, erstaunlicherweise. Und bin dann, als ich in Oberbayern in der Schule war, in einen Reitverein eingetreten. Und das war ganz großartig, weil ich war ein eher schüchterner Bub, was man heute vielleicht nicht annehmen mag, aber hatte insbesondere, war ich extrem schüchtern, wenn es darum ging, Mädchen anzusprechen. Und der Reitverein, das wird dich nicht wundern, in einem Reitverein ist die Zahl der jungen Menschen, würde ich mal sagen, 98% sind junge Mädchen. Und ich war wirklich der einzige Bub in diesem Reitverein. Und das hat zumindest meiner Schüchternheit so eine gewisse Brücke dann geschlagen. Und die Leidenschaft, was Pferde anbelangt, ist bis heute geblieben. Skifahren von Kindesbeinen an, also wenn du die Sportarten aufzählen wolltest, waren das Dinge, die bis heute geblieben sind. Das ist etwas, was ich heute auch noch leidenschaftlich gerne mache. Und über die anderen Dinge von Lesen, über Musik bis zu, da können wir gleich noch drüber reden, aber das ist sicherlich ein tief sitzendes und mit großer Freude betriebenes Hobby. Ganz kurz übrigens noch Hobby. Weißt du überhaupt, woher das kommt, der Begriff? Das ist aus dem Englischen, weil wir über die Briten vorhin sprachen mit ihren verrückten Neigungen. Spricht man von Hobby Horse. Und Hobby Horse ist letztlich das, was bei uns mit Steckenpferd umschrieben wird. Und bei uns heißt ja das Hobby auch altertümlich, wird ja auch gerne Steckenpferd genannt. Und früher war dieser Begriff eigentlich kein sehr positiv belegter, sondern einer, der eher etwas abschätzig genutzt wurde. Und daraus entstand die Begrifflichkeit Hobby. Haben wir wieder was gelernt.
Das stimmt. Na, ich habe was gelernt. Du wusstest es ja schon. Aber weißt du, als Kind habe ich eine Weile lang Autogramme so von Schauspielern und Schauspielern gesammelt und das mir dann aber abgewöhnt. Aber eine wirkliche Leidenschaft war meine elektrische Spielzeugeisenbahn. Und zwar, weil ich dort ja selbst baute, die Weichen baute, die Signale baute. Und wenn das dann funktionierte und ging und das schaltete auf grün und so, das war schon spannend. Und die lockt dann
über die Schiene zu lernen. Da steckte ein kleiner Seehofer in dir. Da steckte ein kleiner Seehofer in dir, lieber Gregor.
Aber es gab
auch... Das ist auch dein Hobby bis heute.
Eine Gruppe, die mir leid tat, das waren die Bauarbeiter, also die Schienenarbeiter, weil die habe ich ab und zu vergessen und dann fuhr die Lok über sie herüber. Das war natürlich gar nicht gut. Das hat mich auch wahnsinnig geärgert, weil sie dann des Öfteren kaputt waren. Und aber das mache ich natürlich heute nicht mehr. Ich habe aber gelesen, in Japan gibt es einen Ort, wo nachgewiesenermaßen die Menschen besonders alt werden. Und dann hat man sich eine Universität natürlich damit beschäftigt, warum. Und das ist nicht nur Klima und Luft und so, sondern die haben alle Hobbys. Und das gibt dem Leben von Älteren wahrscheinlich einen Sinn. Wenn du also ein Hobby hast, hast du schon etwas, was du in der Woche immer machen willst, worauf du dich freust. Es ist egal, ob die anderen das als schwachsinnig empfinden oder nicht. Deshalb sollte man das vielleicht nicht unterschätzen. Und Menschen, die keine Hobbys haben, neigen dann dazu, sich im Alter zu langweilen. Also sie können mit sich kaum etwas anfangen. Das ist alles interessant. Sport, finde ich, ist unterschiedlich. Also heute mache ich folgende Sportarten. Ich fahre eine Woche Ski. Das mache ich sehr, sehr gerne, ehrlich gesagt, weil man immer an der frischen Luft ist und sich bewegt. Das finde ich also geradezu toll. Das Zweite, ich spiele gelegentlich Tischtennis. Ich schwimme gerne, ich wandere gerne. Inzwischen, früher nicht, aber inzwischen wandere ich gerne. Jetzt überlege ich, ob ich irgendeine Sportart vergesse. Ach, Radfahren. Radfahren, Alter, da schummel ich ein bisschen, da nehme ich gerne ein E-Bike, Alter, weil ich nicht so gerne bergauf fahre. Das ist mir dann so anstrengend. Da ist etwas Hilfe schon nützlich. Das mache ich. Aber ansonsten habe ich zurzeit außer diese Sportarten nicht so ein Hobby. Ich lese natürlich gerne, ich höre auch gerne Musik. Oder ich gehe auch inzwischen gerne in die Oper, aber das kann man alles nicht als Hobby bezeichnen. So eine Sache, in die ich verliebt bin, wo ich viel Zeit mit mich beschäftigen will, fällt mir zurzeit nicht ein. Vielleicht ist das ein Fehler. Ich muss mal neu darüber nachdenken. Hast du denn noch ein Hobby außer Pferde?
Ja. Ja, aber ich glaube, ich bin eher bei dir, sind wahrscheinlich eher Leidenschaften. Also bei mir geht's so mit Lesen. Also ich kann gar nicht genug lesen. Das ist etwas, was mir enorm viel Freude bereitet. Aber vieles davon fließt natürlich dann auch in die Arbeit ein und in die Dinge, die einen anderweitig befassen. Also jetzt kann man sagen, in der politischen Zeit war man gut damit aufgehoben, jetzt sich nur mit Sach- und Sachbüchern zu befassen. Ich halte das aber für kompletten Unsinn. Ich glaube, es ist genau diese Weiterung des Geistes, die einem gut tut, wenn man in so einem, gerade auch in einem vergleichsweise brutalen Alltagstrott drin steht und gelegentlich einfach mal seine Synapsen auch mal in eine andere Richtung arbeiten lässt. Ich habe immer ein gewisses Misstrauen gegenüber den Menschen gehabt, zumal im politischen Geschäft, die einfach, jetzt haben die gesagt, ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Das habe ich öfters mal von irgendjemandem dort gehört. Sie sind aber damit nicht zwingend umgänglichere, vielseitigere und vergnüglichere Menschen geworden, weil sie einfach nur noch in diesen Chiffren gedacht haben. Es ist einfach, es gab keine wenig geistige Öffnung, die stattgefunden hat. Und deswegen, ich freue mich an jedem, der nebenher noch so gewisse Leidenschaften pflegt. Und klar kann man sagen, die beste Arbeit ist das hochbezahlte Hobby. Wenn dem so ist, gut, bitte sehr. Aber es ist, gerade wie du vorhin ja auch formuliert hattest, es wird der Moment kommen, wo die Arbeit mal vorbei ist und dann sich einfach nicht mal in der Lage zu fühlen, sich für irgendetwas noch begeistern zu können, sondern einfach nur über die Trübseligkeit des Alltags zu klagen. Das immer langweiligeren Alltags ist nicht etwas sehr Erhebendes. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass Hobbys tatsächlich auch gut sind, um Depressionen zu bekämpfen, um psychischen Erkrankungen entgegenzuwirken. Und vor dem Hintergrund kann man diesem Thema gar nicht genug Raum einräumen. Wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fragen, warum haben wir uns so ein vergleichsweise leichtes Thema hier ausgesucht, am Ende ist es etwas, was schon tief in die Gesellschaft hineinreicht und wo man sich schon fragen darf, räumen wir uns genug Raum ein, um letztlich auch mal den Kopf wieder frei zu bekommen. Und das hat in meinen Augen noch keinem Menschen geschadet.
Naja, weißt du, in meiner Jugend habe ich einen Sport getrieben, Judo. Und habe es zwar nur bis zum grünen Gürtel geschafft, also es beginnt mit weiß, gelb,
Was
orange
ist das?
und
Drei,
dann
dritte oder vierte ist
grün.
das?
Ja. Und dann war auch Schluss. Und da störten mich nur die Wettkämpfe. Weil Wettkampf bedeutete, dass einer mich besiegen wollte und ich ihn besiegen wollte. Und du warst sauer, wenn du verloren hast und hast dich gefreut, wenn du gewonnen hast. Aber dann war ja der andere sauer. Mit anderen Worten, da habe ich festgestellt, einer ist immer sauer und einer ist zufrieden. Und das ist bei so Kampfsportarten, wie natürlich auch erst recht beim Boxen und beim Ringen etc., immer so. Das finde ich schwierig. Weitsprung, na, wer am weitesten springt, hat eben gewonnen. Aber der freut sich natürlich auch mehr als derjenige, der kürzer springt oder eben entsprechend bei den Frauen.
Und dann, lieber Gregor, hast du dir Berufe ausgesucht, bei denen eigentlich immer viele sauer sind? Also in der Politik bleibt eigentlich meistens einer, der sauer ist, derjenige, der, sei es bei den Wahlen verliert oder sie irgendwie nicht durchsetzen kann bei der Suche nach einer Lösung. Als Anwalt ist meistens die Gegenseite sauer. Und
Oder
umso
ich.
wichtiger war wahrscheinlich für dich, irgendwas zu
Oder
machen.
ich
Oder
bin
du, ja.
sauer. Aber guck mal, es gibt auch eine Note. Als Anwalt stelle ich Anträge. Das Gericht entscheidet. Es war schon eine bewusste Entscheidung von mir, nicht Richter zu werden. Und jetzt bin ich Oppositionspolitiker, stelle wieder Anträge. Aber die Mehrheit im Bundestag entscheidet. Habe ich mir auch überlegt, ob ich mich ein bisschen davor drücke, Entscheidungen zu treffen. Aber weiß ich was, in anderen Strukturen musste ich ja Entscheidungen treffen, als Fraktionsvorsitzender, als Parteivorsitzender, natürlich auch als Senator etc. Trotzdem sage ich ja, die Berufswahl sagt etwas über einen Menschen aus, und zwar vor allen Dingen dann, wenn er mit seiner Berufswahl zufrieden ist. Es gibt ja auch Menschen, die unzufrieden sind, die sagen, ich habe das Falsche gelernt, ich habe das Falsche studiert, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Leben, und dann immer Auswege suchen, die sie nicht finden, weil ihnen dafür wieder die Qualifikation findet. Deshalb ist das so eine enorm wichtige Frage, für welche Ausbildung man sich entscheidet. Dass man den Beruf zum Hobby macht, das würde ich nie sagen. Die Ausübung eines Berufes ist immer auch anstrengend, aber es muss einem vom Grunde her befriedigen und einigermaßen zufrieden machen. Dann wiederum macht auch das Hobby, wenn man dann eins hat, Spaß. Das ist dann eben das Gegenstück zur Arbeit.
Ja, und es ist oft auch ein gesellschaftlicher Kitt, weil es sind, klar, also jetzt Briefmarken sammeln ist jetzt nicht wirklich etwas, was eine Gesellschaft in ihren Grundfesten zusammenhält. Aber
der Tausch, das darfst du nicht unterschätzen.
Der Tausch, dann
da findet sicher, dann sehr sind viel
viele
statt.
Auch immer ja. noch dort engagiert. Und sie sind in Vereinen organisiert und darauf will ich eigentlich auch kommen. Also das ist gerade, sei es Sportvereine, sei es Leute, die sich begeistern können, irgendwelche besonders dicken und langohrigen Hasen oder Karnickel zu züchten. Oder es bringt Menschen zusammen und es bringt sie mit etwas zusammen, was sie grundsätzlich mit einer positiven Stimmung verbinden. Und das ist etwas, was, glaube ich, gar nicht hoch genug geschätzt werden kann, aber gleichzeitig auch von mir mit einer bisschen Sorge betrachtet wird, weil an vielen Orten diese Vereinsstrukturen auch zu erodieren beginnen und die Menschen sich immer individueller sich eigentlich beschäftigen. Heute werden die Angebote über Streamingdienste im Fernsehen gegeben. Für viele ist Computerspielen heute das einzig wahre Hobby, das noch in irgendeiner Form zählt. Alles zugestanden. Jeder soll sich mit dem beschäftigen, worauf er Lust hat. Aber es hat schon etwas bedeutet, dass Menschen sich einfach dreimal in der Woche oder einmal oder zweimal in der Woche auch getroffen haben. Und das ist schon etwas, was eine Gesellschaft am Ende des Tages zusammenhält.
Also ich glaube, durch die Pandemie haben wir insofern eine negative Entwicklung erlebt, als die Menschen sich ja nicht mehr treffen durften. Das heißt, es gibt ja auch Skatrunden, die einmal in der Woche Skat spielen und sich dabei auch wohlfühlen, mal ein bisschen erfolgreicher, mal ein bisschen weniger erfolgreich, das nimmt man dann ja alles hin. Aber dabei unterhalten sie sich ja auch, dabei streiten sie über Politik, aber auch über Kunst und Kultur und über andere Sachen, über Filme etc. Und das ist wirklich ein bisschen verloren gegangen. Und Homeoffice bedeutet ja, eine Vereinzelung des Menschen. Das kann mal sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel Kinder hast und das anders gar nicht organisiert bekommst. Aber als dauerhafte Lösung würde ich das nicht bevorzugen, weil ich finde, der Streit unter Kolleginnen und Kollegen oder auch die Unterhaltung unter Kolleginnen und Kollegen muss auch sein. Wenn einer sagt, Mensch, das war so ein toller Film, den musst du dir ansehen. Oder die sagt, der war so bescheuert und so langweilig, ich bin schon nach der Hälfte wieder rausgegangen. Und du empfindest es entweder genauso, wenn du ihn dir ansiehst, oder gegenteilig. Das ist ja auch interessant. Darüber kann man sich dann auch unterhalten. Also ich glaube, dass diese Kommunikation wichtiger ist. Und das haben wir eigentlich erst bei der Pandemie gemerkt, wie unglücklich Kinder waren, dass sie nicht zur Schule gehen konnten. Ja. Hätte man vorher gar nicht geahnt. Also insofern, für mich zumindest, war das Ganze ein Erkenntnisgewinn, auch gegen die Einsamkeit. Und insofern hast du recht, solche Vereine machen Sinn, auch Skatrunden machen ihren Sinn. Ich finde da übrigens die Frauen immer klasse, die da mitspielen, die spielen ja auch richtig gut. Früher war das so eine reine Männersache, das hat sich glücklicherweise geändert.
Das stimmt. Nochmal zu deinem Pandemiebeispiel. Jetzt wächst ja auch zunehmend die Erkenntnis, dass man auch jetzt nicht nur alles richtig gemacht hat, was die Kinder betrifft und was die Schulen damals anbelangte. Das muss man natürlich sagen, das war für viele Neuland und jetzt einfach pauschal da den Stab zu brechen, ist sicher auch nicht richtig, aber es steht auch jedem gut zu Gesicht, dass man sich mal hinstellt und nochmal Fehler eingesteht. Und dazu sind einige immer noch nicht in der Lage, was mich doch schon sehr, sehr erstaunt. Interessant ist es, dass es immer wieder aus den Hobbys heraus auch ganz, ganz große Leistungen gibt. Also Hobbysportler, die dann plötzlich fast zu Rekorden in der Lage sind, oder ganz andere Bereiche sind Astronomen. Also kommt mir da in den Kopf, das war Alan Hale und Thomas Bob, die den Kometen damals, den Hale-Bob-Kometen, wirst du dich wahrscheinlich erinnern, die entdeckt haben, der dann auch nach ihnen benannt wurde. Oder Benjamin Franklin, nicht? Ich meine, der war nun wirklich jetzt kein, für den war alles, was er mit der Elektrizität letztlich dann auf den Weg gebracht hatte, das war Hobby für ihn. Also das war, und aus diesem Hobby heraus können dann manchmal auch unglaubliche Leistungen entstehen. Das sollte man sich selbst wahrscheinlich jetzt nicht zwingend zum Vorbild nehmen. Bei mir wird es auch zu all dem nie reichen. Bei mir war es insbesondere das Klavierspiel, wo es nie zu dem gereicht hatte, wo mich mein Vater gerne gesehen hätte. Es hat eher dazu geführt, dass ich bis heute nahezu traumatisiert bin, wenn ich öffentlich Klavier spielen muss. Ich glaube, ich habe mal ganz anständig gespielt, aber ich habe immer Angst davor gehabt, aufzutreten. Klingt jetzt blöd für jemanden wie uns, Gregor, die es gewöhnt sind, vor Publikum irgendeinen Blödsinn zu machen. Aber bei Klavier hatte ich, mein Vater war Dirigent, wahrscheinlich war das der Punkt, weil ich immer das Befürchtung hatte, meine Güte, der hat sich nie eingemischt, aber immer so ein bisschen das Gefühl hatte, er hört aber genau zu und habe da so eine Hemmung entwickelt. Und da gab es mal ein lustiges Beispiel noch, das muss ich dir noch erzählen. Das war damals noch in der politischen Zeit, da war ich Wirtschaftsminister und musste eine Handwerksmesse eröffnen, die Handwerksmesse in München. Und die hatten herausbekommen, ich weiß nicht wie, dass ich Klavier spiele. Und tatsächlich, ich spiele gerne Klavier, aber alleine, für mich. Also das ist etwas, was ich wirklich für mich machen will. Da bin ich jetzt sozusagen der Einsame, der zu Hause sitzt und um Himmels Willen das nicht in Gemeinschaft machen will. Und die haben gesagt, ja, damals ein Kollege, ein bayerischer Kollege, der gleichzeitig Landtagsabgeordneter war, der meinte, wir haben eine Überraschung für dich. In der Halle 17 steht ein Klavier und wir würden dich bitten, dann in der Halle 17 für uns was zu spielen. Das war die Halle, in der die Instrumente von den Handwerkern letztlich dann ausgestellt wurden. Mir ist der kalte Schweiß ausgebrochen, weil ich genau wusste, wie das endet. Und der hat das natürlich vor den ganzen Journalisten auch gesagt gehabt. So bis Halle 17 hatte ich 2,5 Stunden Zeit, um mir zu überlegen, was ich spiele. Und mir ging dann durch den Kopf, machst du Schubert, machst du Mozart, machst du irgendein Chopin? Oder Chopin sowieso nicht, war viel zu schwer für diesen Anlass gewesen. Aber irgendwas, was mir auch noch auswendig eingefallen wäre. Ich habe mich überhaupt nicht mehr auf diese Messe konzentriert. Und irgendwann kam die Halle 17 und die Tore gingen auf. Und das war eine dunkle Halle und in der Mitte stand eine Bühne und auf dieser Bühne stand ein Flügel. Und ansonsten war in der Halle nichts. Und um diesen Flügel herum standen Kameras und Journalisten, die darauf warteten, dass ich Klavier spiele. Jetzt kannst du dir vorstellen, was das bei mir ausgelöst hat. Das war wieder Gang zur Guillotine für mich. Und gut, ich musste dann dorthin und habe in letzter Sekunde beschlossen, das Einzige, wo es nicht so ganz auffällt, wenn man daneben greift, ist, wenn man ein Boogie-Woogie spielt. Also, dass man so einfach relativ schnell irgendwas versucht, da runter zu rotzen. Das ging dann irgendwie, aber mein Trauma hat es nicht aufgelöst.
Das kann ich gut verstehen. Zum Beispiel, wir hatten natürlich in der Schule einen Chor und ich sollte da auch singen. Und dann wurde ich sofort aus dem Chor herausgenommen und bekam die Aufgabe, immer die Lieder anzusagen. Das heißt, sehr früh wurde entdeckt, dass ich sprechen, aber nicht singen kann. Und dass das schon ein beachtlicher Unterschied ist. Zur Pandemie wollte ich dir noch Folgendes sagen. Ich habe eine Enquetekommission vorgeschlagen, weil ich glaube, die Maßnahmen hat der Bundestag beschlossen. Und wir sind es der Bevölkerung einfach schuldig, aufzuarbeiten und zu sagen, das war richtig. Das würden wir im Wiederholungsfalle nicht wieder tun. Das ist kein Untersuchungsausschuss. Also es geht nicht um irgendwelche Verantwortlichkeiten, sondern es geht um die Aufarbeitung der Maßnahmen und die Ergebnisse, wozu das zum Beispiel in den Schulen geführt hat. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Entweder du isolierst die Kinder zu Hause oder du gestaltest die Schulen so, dass dort eine Ansteckung nicht möglich ist, weiß ich was, mit Luftfiltern etc. etc. So über all das muss man diskutieren. Und der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Merz hat unseren damals ja noch bestehenden Fraktionsvorsitzenden geantwortet. Er findet die Idee gut, er ist auch dafür, aber nicht mehr in dieser Legislaturperiode, die ist so kurz, aber in der nächsten Legislaturperiode. Also, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben, dass wir so eine Enquetekommission bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn man selber das erste Mal etwas macht, sich damit zu beschäftigen, was war falsch, was war richtig, was würden wir beim nächsten Mal anders machen, auch um die Menschen zu beruhigen. Denn auch die Pandemie hat natürlich zur Entfremdung eines größeren Teils der Bevölkerung gegenüber der etablierten Politik beigetragen. Das darf man nicht vergessen, weil es sehr viele gab, die waren zutiefst misstrauisch gegen alles. Da muss man sich ja auch fragen, woher kommt das Misstrauen etc. Alles wichtige Fragen. Aber ich wollte sagen, Hobbys sind auch
Ich stimme dir übrigens zu. Ich stimme dir dazu. Also ich finde das ein ganz wichtiges Instrument. Und insbesondere eines, was zumindest auch das Potenzial hat, dass man es nicht nur nutzt, um jemanden an den Pranger zu stellen und es als politisches Kampfinstrument nutzt. Das ist das Problem mit Untersuchungsausschüssen, die eigentlich völlig für die Hose sind, wo es eigentlich nur darum geht, jemanden möglichst platt zu machen und der Erkenntniswert meistens gegen Null geht. Bei einer Enquetekommission ist das was anderes. Ich finde das einen guten Vorschlag.
Ich wollte noch sagen, was auch mir wichtig erscheint, sind Partnerschaftsbeziehungen. Man sieht es nicht nur im Film. Ich habe das auch erlebt, wie sich die Frau freut, dass der Mann ein Hobby hat. Und dann sagt, nun geh doch jetzt mal deinem Hobby nach. Der geht ja auch auf die Nerven. Und da erinnere ich mich so gerne an den Film mit Loriot, wo er seiner Arbeit los wird, weil er für die nächsten 40 Jahre Schreibmaschinenpapier sehr günstig eingekauft hat oder so. Und dann seiner Frau permanent auf die Nerven geht, wohin? Weil er ständig zu Hause ist und er eben kein Hobby hat. Und da habe ich wirklich schon in Beziehungen erlebt, es ist für die Frau wichtig, aber auch für den Mann wichtig, dass man sich mal aus dem Weg geht und er beschäftigt sich dann eben gerne ein paar Stunden mit seinem Hobby und dann kann man sich wieder unterhalten und zusammen essen etc. Also ich glaube, dass ja, die Bedeutung...
Da, in dem Kontext fällt mir ein Witz ein, der mir mal erzählt wurde, der eine sehr politisch unkorrekte Frage mit einer sehr politisch korrekten Antwort hat. Die politisch unkorrekte Frage ist, welche Eigenschaften muss eine gute Hausfrau haben? So, die politisch korrekte Antwort dazu ist, sie muss kochen, spülen und Staubsaugen zum Hobby ihres Mannes machen. So, damit haben wir das dann letztlich gelöst.
Gibt's. Ich hatte mal eine Scheidung, die war witzig. Ist Jahrzehnte her zu DDR-Zeiten. Und zwar machte der den ganzen Haushalt. Und das war witzig. Also er machte alles. Er machte sauber. Er kochte etc. und ließ seine Frau nicht ran. Und die begründete die Ehescheidung unter anderem damit, dass er sie nie ranlässt. Sie darf weder sauber machen, noch kochen, noch sonst was. Das Beispiel habe ich auch nur einmal in meinem Leben erlebt. Und alle fanden es leicht witzig. Nur die beiden fanden es gar nicht witzig. Denn er bestand darauf, dass die Hausarbeit sein Job ist und das ist nun mal sein Hobby. Und sie sagte, ich lasse mich doch da nicht einfach rausdrängen. Also so rum habe ich es selten erlebt, andersrum habe ich es häufig erlebt. Aber das eine Mal, es gibt immer Ausnahmen. Daran habe ich mich in meinem Leben gewöhnt. Das ist so spannend, du denkst, du hast eine Regel und dann plötzlich gibt es immer eine Ausnahme. Ich war mal auf der halbautonomen Halbinsel in Griechenland, wo nur die griechisch-orthodoxen Kirchen, aber auch die serbisch-orthodoxen und russisch-orthodoxen, alle Kirchen vertreten sind und da ist alles Weibliche bei Säugetieren verboten. Alles. Also es gibt auch keine Kühe.
Der Berg Athos ist das.
Richtig. Es gibt auch keine Kühe, deshalb gibt es auch keine Milch und so weiter. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, es muss eine Ausnahme geben und die haben wir gefunden. Katzen sind erlaubt. Wegen der Ratten und Mäuse. Ah. Das einzige weibliche Säugetier. Und zum Frühstück hattest du übrigens die Wahl zwischen Rotwein und Wasser. Nur habe ich noch nie in meinem Leben zum Frühstück Rotwein getrunken. Nur dort. Und musste feststellen, schmeckt gar nicht so schlecht. Wieder eine neue Erfahrung.
Seitdem hast du es zum Hobby gemacht, oder?
Nein. Also es gibt ja Menschen, die lieben Sektfrühstück. Ich mag das gar nicht, weil ich dann ein bisschen benebelt bin. Dann bin ich gar nicht richtig leistungsfähig. Abends trinke ich gerne ein Glas Wein oder auch mal ein Bier. Oder mit dir auch ein Glas Champagner, wenn du mich dazu einlädst. Oder eben auch ich dich einlade.
Tja, dann fangen wir mal so rum an.
Ja. Aber es war schön,
sehr gut,
dass wir mal über Hobbys gesprochen haben, mal über was ganz anderes, mal nicht so politisch tiefsinnig. Und trotzdem, weißt du, was interessant ist? Selbst wenn man über Hobbys spricht, kommt man zu gesellschaftlichen Bezügen. Man kommt auf die Bedeutung fürs Altwerden, auf die Bedeutung für Partnerschaftsbeziehungen und auch auf die Bedeutung für eine Gesellschaft, wenn eben Vereine aussterben oder entstehen und belebt werden und welchen Unterschied das macht. Jetzt
ganz genau so. Und in der Partnerschaftsbeziehung Gysi und Guttenberg haben wir es eben über zwei Staffeln hinweg immer noch nicht geschafft, weil viele Menschen sagen schon, mein Gott, das ist einfach nur eine blöde Masche. Unser Outro, wie man das heute nennt, sauber hinzubekommen. Outro heißt nämlich die Mitteilungen, wie man uns erreichen kann und die ganzen Mitteilungen, wie wir möglicherweise irgendwo live auftreten und ähnliches. Und ja, in dem Sinne ist unsere Partnerschaftsbeziehung ein schlecht gestaltetes Hobby, nicht?
Also zunächst sage ich Ihnen mal, heute. Oder wie bin Sie ich uns dran? Mails schicken können. Und zwar vor allen Dingen positive. Aber Sie dürfen selbstverständlich auch kritische schicken. Das ist ja Ihr gutes Recht. Die Anschrift weiß ich inzwischen ggg@openminds.media. Das ist das eine. Das zweite ist, man kann uns auch live erleben, wenn wir im Gespräch miteinander sind. Das haben wir ja schon zweimal gemacht. Das war auch beide Male spannend und interessant. Und in diesem Jahr machen wir das wieder. Und zwar am 28. Juni 2024 in Berlin im Admiralspalast. Das ist am Bahnhof Friedrichstraße. Am 5. Juli 2024 in Hannover. Und zwar im Theater am EGI. Und am 4. September 2024 in Dienstlaken im Burgtheater. Vorverkauf gibt es wie immer an allen Vorverkaufsstellen und natürlich auch bei Shownotes können Sie sich nach Tickets etc. erkundigen und sich die besorgen. Und dann gibt es noch was. Es gibt einen komischen Wettbewerb.
Als ob du das wüsstest.
Und über den musst du jetzt erzählen. Nee, was Shownotes sind, weißt du nicht und weiß ich nicht. Aber wir sollen es ja ansagen und machen ja immer, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sagen wir, uns als Auftrag mitgeben. Aber jetzt gibt es einen Wettbewerb.
Das ist auch so mitgegeben. Die haben sich zum Hobby gemacht, uns damit zu ärgern. Aber ja, es gibt tatsächlich was Neues noch und das uns auch mitgeteilt wurde, nämlich, dass es gibt so etwas wie den Deutschen Podcast-Preis. Und da haben wir erfahren, dass wir da irgendwie auf eine Liste genommen wurden. Und wenn Sie jetzt wirklich das Gefühl haben, wir sollten nicht Letzter werden.
Das wäre ja so auch etwas, meine Bitte.
Wo Gregor so die eine oder andere.
Vorletzter ist übrigens noch
das
schlimmer.
Das kennt er so ein bisschen aus den Bundestagswahlen, da kennt er das so ein bisschen. Aber man muss ja nicht jede Gewohnheit pflegen. Und wir würden uns freuen, so ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Nein, im Ernst.
Mein lieber Karl Theodor, die CSU ist durch das neue Wahlrecht gefährdet. Deshalb kämpfe ich an der Seite der CSU und der Linken vor dem Bundesverfassungsgericht. Und zwar noch im April. Gut, aber jetzt erzähl mal von dem Wettbewerb.
Ja, wenn es gar nichts wird, können wir beide auf Dauer Podcaster werden. Dann haben wir letztlich ein Hobby vielleicht auch noch zum Beruf gemacht. Das wäre doch auch noch etwas. Also, aber Sie können auch hier, ich glaube, das geht auch über die Shownotes, wenn ich da richtig informiert war, nicht? Da kann man uns unterstützen. Wenn Sie diesen Podcast, wenn Sie den Podcast gut finden und das Gefühl haben, das ist einen Preis wert, und eben nicht den letzten, dann unterstützen Sie uns. Wir würden uns wirklich besonders freuen und beschließen diese Folge, um uns mit unseren Hobbys zu beschäftigen. Beim Gregor ist es das Warten auf ein Glas Champagner und bei mir ist es wahrscheinlich wieder das Klavierüben. Danke, dass Sie diese Geduld mit uns einmal mehr hatten. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche Ihnen auch alles Gute, sage auch Tschüss, aber in Wirklichkeit habe ich noch eine politische Veranstaltung, also an Sekt ist noch nicht zu denken. Bis zum nächsten Mal.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.